Da wird sehr viel geteilt. Gleichzeitig ist natürlich so der Amerikaner auf seine Art halt auch etwas anders als der Deutsche. Aber ich glaube, die profitieren halt sehr stark dadurch, dass sie halt sehr viel miteinander reden. Da wechselt auch sehr viel Personal zwischen den Firmen hin und her, wo einfach ein großer Know-how-Transfer stattfindet.
Da war wirklich die Stimmung eher, dass man teilt, gemeinsam weiterdenkt, ja, die Themen reflektiert und vielleicht auch schon wieder Next Level, ne? Was auch immer erstaunlich ist. Also wir beschäftigen uns hier heute häufig in Deutschland mit Themen, die eigentlich woanders schon nicht komplett veraltet, aber schon so ein bisschen sozusagen überholt sind.
Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich bin Christoph Bursek und habe für dich einen tollen Inside-Talk zum Thema AI vorbereitet. Neben unseren wöchentlichen Digitale VorreiterInnen-Podcast von Vodafone Business haben wir einmal im Monat Zeit, am letzten Freitag nämlich, etwas tiefer einzusteigen und haben heute zwei Gäste, die sehr gut verstehen, welche Herausforderungen gerade der deutsche Mittelstand zum Thema AI hat und wie man diesen Herausforderungen begegnen sollte. Jan Andresen und Alois Krittel sind AI-Unternehmer und waren in den letzten Monaten in den Offices von unter anderem OpenAI und Nvidia in den USA. Wie weit man dort schon ist und wie man als Unternehmen nicht nur hinter den ganzen AI-Entwicklungen herläuft, sondern einen großen Schritt nach vorne macht, das haben wir besprochen. Wir haben Tipps, eine AI-Challenge und einen Ausblick, mit welchen einfachen Tricks man zum AI-Superuser wird. Ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Alois, lieber Jan. Ich glaube, hier sitzen jetzt heute drei AI-Interessierte, die alle wahrscheinlich einen komplett unterschiedlichen Erfahrungsgrad, unterschiedliche Ansichten haben. Und ich würde unser Gespräch heute sehr, sehr gern führen in eine Richtung, die uns hilft zu verstehen, was gute Gründe sein können, noch mehr Commitment zum Thema AI ins Unternehmen zu tragen und sich einfach abzusichern, dass man nicht in drei Jahren sagt, oh, hätte ich da mal 2024 schon mehr gemacht oder auch so ein bisschen noch Alternativen mitzubringen, die uns helfen, was habe ich vielleicht mit AI noch gar nicht ausprobiert, was mir aber heute schon helfen könnte. Ja, ich glaube, gerade in Unternehmen ist man auch so ein bisschen verantwortlich, das Produkt, die Firma, die Mitarbeitenden auf die AI-Reise mitzunehmen und möglichst wenig Überraschungen zu erleben. Unser Thema heute ist so ein bisschen das schwarze Loch AI im deutschen Mittelstand. Gründe dafür, Gründe dagegen und vor allem, wie kann man das vermeiden oder wie findet man Wege hinaus? Macht das soweit Sinn?
Passt. Alles klar.
Passt, okay. Sehr gut. Zum Auflockern, zum Kennenlernen, weil die ersten 5 Minuten manchmal sonst so ein bisschen abtastend sind, habe ich mir gedacht, ich schmeiß euch mal sofort ins kalte Wasser. Jan, schau dir mal den Alois an und überleg dir und sag uns mal, was könnte der letzte Prompt gewesen sein, den der Alois heute eingetippt hat?
Wer um Gottes Namen willen ist Christoph Bursek.
Ich glaube, da ist sozusagen...
Das wird rausgeschnitten.
Nee, aber da ist, ich bin ja wahrscheinlich so irgendwie so uninteressant, das könnte sein, dass ChatGPT zum Beispiel sagt, private Person oder sowas, weiß ich gar nichts dazu. Also du sagst, er hat irgendwie recherchiert, warum ist er heute eigentlich hier und wer bin ich, ne? Ja, okay, verstehe. Danke. Alois, natürlich musst du jetzt sagen, was Jan für einen Prompt eingetippt hat heute.
Schreib mir eine Zusammenfassung über ein paar interessante Themen im Bereich der Implementierung von KI bei mittelständischen Unternehmen.
Ich rechne euch zumindest hoch an, dass ihr sozusagen jeweils von dem anderen erwartet, dass er sich auf die Folge vorbereitet hat.
Klar.
Das finde ich schon mal gut. Ich habe natürlich auch mir überlegt, was ihr vielleicht gepromptet habt. Und ich hätte gedacht, dass Jan vielleicht Statistiken zum Thema Mittelstand Deutschland sich recherchiert hat. Und Alois, bei dir habe ich gedacht, dass du dir überlegt hast, warum kommt zu Ostern der Osterhase? Was hat das mit der Kreuzigung Jesus zu tun? So, jetzt müssen wir sozusagen, das waren unsere Einschätzungen. Und jetzt müsst ihr sagen, wer hat richtig gelegen?
Also Alois war ziemlich nah dran. Ich hab gefragt, was könnte Christoph mit dem Titel meinen? Das schwarze Loch.
Okay. Alois, was hast du zuletzt nachgeguckt?
Also ich habe tatsächlich eine Zusammenfassung gemacht und einen Text etwas flüssiger schreiben lassen, weil ich dieses Feature richtig cool finde und das auch immer wieder überrascht mit dem guten Qualitätsergebnis.
Okay, spannend. Und ich glaube, ich habe zuletzt versucht, wenn man Prompts schreibt, dann kann man ja entweder sagen, man schreibt einfach einen Satz und guckt, was draus wird, oder man kann diesen Prompt so ein bisschen strukturieren und sagen, ich möchte das erreichen. Das ist die Form, wie ich es von dir haben möchte, irgendwie Bullet List oder sowas. Und ich möchte es eher wissenschaftlich haben. Und das will ich, danach will ich daraus eine E-Mail schreiben oder sowas. Und dass man sozusagen so eine Art, dass es mir hilft, mich diese 3-4 Fragen zu stellen und daraus dann selbst einen Prompt schreibt. Das habe ich heute zuletzt ausprobiert für einen Kunden sozusagen. Genau, okay, sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Alois, ich fange mal mit dir an, weil wir kennen uns, glaube ich, wir haben uns noch nie live gesehen.
Stimmt.
Und deswegen stell dich bitte kurz vor, was macht Alois Krittel?
Ja, gerne. Also ich bin auf der einen Seite der Gründer und Geschäftsführer vom ARIC. ARIC steht für Artificial Intelligence Center und ist das KI-Zentrum Hamburgs, was an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aufgestellt ist, um dem Thema KI hier im Norden eine kritische Masse zu geben. Also was Thema Know-how angeht, Weiterbildung und auch Projekte. Das ist so eine der Aufgaben. Und die andere ist...
Ist das eine GmbH? Ist das eine Public? Ist das Private?
Das ist eine Public-Private Partnership und ist im Non-For-Profit-Bereich.
Okay.
Genau. Und meine Profit-Seite, wenn es eine Non-For-Profit gibt, gibt es ja meistens eine Profit-Seite. Da bin ich CTO, sozusagen verantwortlich für den ganzen KI-Bereich bei einem E-Learning-Anbieter, Pinktum.
Was macht ihr dort?
Wir machen Soft Skills im B2B-Bereich. Das heißt, sind im Corporate Learning für große Unternehmen in Deutschland unterwegs, 600 Kunden im B2B-Umfeld. Und da setzen wir sozusagen gerade massiv auf KI, um das E-Learning personalisierter und adaptiver zu machen.
Möchte ich auch gleich drüber reden. Noch eine dritte Aufgabe oder bist du damit erstmal ausgefüllt?
Ja, viele dritte Aufgaben in unterschiedlichen Beiräten, unter anderem im Quantum-Beirat Deutschlands und in Hochschulbeiräten. Also viele auch solche ehrenamtliche Jobs.
Sehr gut. Ich hoffe, darüber lernen wir ein bisschen was. Lieber Jan, wir kennen uns schon länger, ich glaube weit über eine Dekade, glaube ich schon. Trotzdem fasst gerne nochmal zusammen, wie man dich beschreibt, was so deine Wirkungskreise sind.
Also ich beschreibe mich selbst, ich bin eigentlich Tech-Unternehmer und ich baue unwahrscheinlich gerne Produkte. Also es hat angefangen, ich komme ursprünglich aus dem Computerspielebereich, habe Anfang der 2000, also noch weit vom iPhone, Handyspiele gemacht. Dann habe ich...
Und die Firma erfolgreich verkauft?
Ja, das war ein schöner Exit an ein Nasdaq-Unternehmen nach Seattle. Wir hatten damals auch schon in New York und London Büros und Niederlassungen. Meine letzte Firma war im Bereich Spracherkennung und Semantik. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ursprünglich im Bereich Video-SEO gestartet, aber nachher haben wir gesehen, dass wir einfach viel mehr Potenzial haben in der Empfehlung von Videos auf Publisher-Seiten. Also wir waren beim Stern, beim Spiegel und auf vielen internationalen Seiten. Und das ist dann 2014 im Bertelsmann-Konzern aufgegangen. Und da habe ich auch das erste Mal so die Berührung zu künstlicher Intelligenz bekommen. Also Spracherkennung, Semantik, Textverständnis. Ja, und ich mache jetzt seit 2 Jahren Insight. Und wir beschäftigen...
Insight mit AI, ne?
Genau, also wenn man uns finden will, Insight mit AI und dann .io. Wir machen angewandte KI. Das heißt, wir helfen Firmen dabei, KI praktisch anzuwenden. Das ist von ganz einfachen, also dass wir allen Mitarbeitern eine sichere Plattform zur Verfügung stellen, in der sie quasi ihre ersten Erfahrungen mit Generative AI, also sowas wie ähnliches wie ChatGPT sammeln können, ihre Dateien befragen können, sehr einfach auch vom Einstieg her, man braucht keine Vorkenntnisse, bis hin, dass wir halt Firmen begleiten, komplexe Prozesse mithilfe von KI zu optimieren, also um ja also produktiver zu werden, Arbeitszeit zu sparen, die paar Mitarbeiter, die ich habe oder die wenigen Fachkräfte halt leistungsfähiger zu machen. Gar nicht, um die zu ersetzen, aber man kann ja auch viele der nicht so schönen Aufgaben im Arbeitsumfeld einfach auch abgeben.
Wenn ich jetzt behaupte, für die meisten Unternehmen gibt es keine AI-Strategie. Wie sehr würdet ihr dieser Aussage zustimmen? In Deutschland. Von 1 bis 5. 5 ist vollkommen zustimmen. 1 ist eher dagegen.
Für die meisten, also ich wäre da so bei einer 3 ungefähr, weil immerhin, es gibt Statistiken, die sagen, ungefähr 40-50% der Unternehmen in Deutschland haben sich schon mit KI auseinandergesetzt. Jetzt ist natürlich die Frage der Definition.
Was heißt auseinandersetzen?
Genau, was heißt auch KI-Strategie? Und das ist ja sozusagen auch, kann weit gefasst sein, kann eng gefasst sein. Wenn man wirklich mit einer Strategie meint, dass man das durchdrungen hat, dass man weiß, in welchem Bereich man Use Cases einsetzt, dass man sogar auch Kompetenzen aufgebaut hat, dann würde ich der Aussage eher zustimmen. Aber das ändert sich auch schnell, gerade jetzt.
Wie ist deine Einschätzung dazu, Jan?
Ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie man es definiert. Also Strategie wäre für mich jetzt, ich habe einen Plan, was ich die nächsten 24 Monate konkret machen will. Also auch vielleicht rausfinden will. Ich glaube, das ist eher, also wenn es eins von jede fünfte Firma wäre, also 20%, wäre das schon gut, dass jede Firma sagt, AI wird mich, also ich glaube fast 90% aller Firmen haben irgendwie die Ahnung, dass AI für sie ein sehr wichtiges Thema wird.
Was auch immer nach der Grund dafür, dass es bei vielen Leuten schon irgendwie wichtig ist und wahrscheinlich auch den Podcast viele hören werden, und wenn ich auf LinkedIn was lese zum Thema AI, dann sehe ich auch 237 Likes darunter und 80 Leute schreiben, das ist interessant, aber dass dieser Schritt danach so schwer fällt.
Ich glaube, also wenn wir uns den Mittelstand angucken, hat der Mittelstand eigentlich so zwei Probleme. Entweder fehlen ihm Fachkräfte oder er leidet vielleicht unter einem Margendruck gerade im wirtschaftlichen Umschwung. Das heißt, er muss eigentlich gucken, wie mache ich meine bestehenden Fachkräfte produktiver oder wie kann ich, im Endeffekt, das ist es eigentlich. Und gleichzeitig, ich zeige gern so dieses Bild, der Unternehmer steht am Bahngleis und da kommt ein Zug in den Bahnhof, aber der hält nicht an. Der fährt die ganze Zeit durch. Wir haben, es passiert ja jede Woche, kommt wirklich, wirklich jede Woche, gibt es wahnsinns neue Entwicklungen, werden neue Technologien, neue Modelle, neue Software vorgestellt, wo wir auch sagen, wow, das ist unglaublich, noch leistungsfähiger. Und die Herausforderung ist jetzt eigentlich für den Unternehmer oder den Manager, der da am Bahnhof steht, wann springe ich auf diesen Zug auf, der nicht anhält?
Kann ich nur unterstreichen. Also es ist ja so, dass man inzwischen sagt, seit dem großen Release von ChatGPT, der ja noch eigentlich gar nicht so lange her war, können die KIler eigentlich sich gar nicht mehr trauen zu schlafen, weil in der Zwischenzeit so viel Neues passiert. Und wenn ich das jetzt so aus dem Blickwinkel eines Unternehmers, eines Familienunternehmers mal betrachte, dann ist es tatsächlich, dann ist dieses Bild sehr gut, des vorbeifahrenden Zuges. Man hat sich vielleicht mit einer Sache auseinandergesetzt. Was kann heute zum Beispiel im Bereich Spracherkennung, Transkription oder so etwas, was kann mir da helfen, meine Prozesse zu optimieren? Und während man darüber nachdenkt, gibt es schon die neuen Releases, es gibt schon ganz neue Möglichkeiten. Alle reden auf einmal über die neuen Themen. Und deswegen ist das Gefühl immer, dass man sozusagen sowieso hinterherhinkt. Und dann die Entscheidung zu treffen, dass ich auch wirklich in dieses Thema investiere, was mir eigentlich dauernd vorwegläuft. Ich glaube, das ist wirklich so ein schwieriger Punkt. Denn das Thema KI ist nicht fertig, sondern das nimmt jetzt auch erst so richtig Fahrt auf.
Trotzdem gibt es ja in dem Bahnhof dann Unternehmen oder Menschen, die auf diesen Zug aufspringen. Fallen die Entwicklungen der AI denen einfach gerade genau in ihre Roadmap und die sagen, das passt ja wunderbar, oder haben die intern ein Mindset, das irgendwie besonders fruchtbar ist für die aktuelle Transformation? Wie seht ihr das?
Also es gibt natürlich Unternehmen, die nicht nur aufspringen, sondern die auch diese Züge bauen. Ja, wenn man sich DeepL oder DeepL anschaut, dann haben die sozusagen die Zeichen der Zeit sehr früh in der anfänglichen Gen-AI, Generative AI-Welle, die Jan schon angesprochen hatte, einfach gesehen, haben diese Veröffentlichung gelesen und haben gesagt, wow, das könnte für unser Produkt wirklich ein Gamechanger sein. Ja, noch längst bevor es diesen ChatGPT-Hype gab und so weiter. Das heißt, die waren einfach ihrer Zeit voraus, haben wirklich gutes auch Technologie-Scouting gemacht, ja, weil in anderen Ländern sozusagen teilweise die Entwicklung auch ein bisschen fixer vorangehen. Das heißt, da sind schon ein paar Sachen passiert, die kann man sich abschauen. Das ist so das eine. Und das andere ist diejenigen, die dann aufspringen. Ich glaube, das sind Leute, die ihre Organisation eher so aufgestellt haben, dass sie wirklich auch Veränderung schneller adaptieren können. Ja, also gerade nicht so diese behäbigen Konzernstrukturen, ja, oder eine wahnsinnige Compliance-Denke, sondern einfach sozusagen Innovationsmanagement eigentlich deutlich agiler verstehen als das, was so das durchschnittliche deutsche Unternehmen vielleicht.
Ich habe ein Unternehmen, dem ich so ein bisschen zum Thema AI helfe, und da sehe ich, dass die Mitarbeitenden einmal ausprobieren, nicht im ersten Versuch, dass die Qualität rausbekommen, die sie vielleicht erwartet haben. Also weder besser als ihre Arbeit, noch einigermaßen so gut wie ihre Arbeit. Und dann das Thema so ein kleines bisschen im Kopf auf Wiedervorlage in 12 Monate gefasst wurde. Ist das ein evolutionär gesundes Verhalten, dass man einfach sagt, ich muss mit meinen Ressourcen haushalten und wenn es jetzt nicht klappt, gucke ich es mir halt wieder an, wenn es klappt. Und dann habe ich vielleicht ein Jahr verloren, aber habe auch nicht ein Jahr verschwendet mit irgendwelchen Ressourcen. Oder ist das ein kritisches Vorgehen?
Also kritisch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen dem Dilemma geschuldet, dass wenn wir jetzt mal als Beispiel ChatGPT nehmen, dass ich es eigentlich alles fragen kann und es immer eine Antwort liefert. Also wenn ich zum Beispiel Excel mir angucke, das ist ja auch ein sehr leistungsfähiges Produkt und es ist unglaublich mächtig. Aber wenn ich damit anfange, dann trage ich da so ein paar Zahlen ein, dann fange ich an, irgendwie eine erste Summe zu bilden, dann mache ich Multiplikationen so und dann sage ich, okay, das ist sowas. Und dann fange ich an mit Formeln und dann kriege ich eine Fehlermeldung. Mhm. Dann sage ich so, okay, hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das ist so ein Feedback an mich, hier habe ich was falsch gemacht. Mhm. Dann muss ich vielleicht mal im Internet googeln, wie mache ich das richtig. Wenn ich was Falsches frage, das gibt's eigentlich nicht. Wenn ich was, also ein Large Language Model, also sowas wie ChatGPT falsch frage, kriege ich immer eine Antwort. Mhm. Und so wie du am Anfang ja beschrieben hast, ich habe mir so ein Prompt gebaut und ich sag so, also so Regel Nummer 1, wenn ich eine einfache Abfrage mache, es gibt so 4 Punkte, die eigentlich einen Prompt richtig gut machen. Das ist sagen so, wer ist der Sender? Mhm. Also wer bin ich, der da schreibt? So ein bisschen Kontext zu mir oder meiner Firma. Wer ist der Empfänger? Sind das Schulkinder? Sind das Wissenschaftler? Mhm. Dann was ist der Inhalt? Ja, also, oder was ist auch nicht der Inhalt? Ja, und dann das Format, wie du gesagt hast, soll es ein Bullet, soll es eine E-Mail sein, soll es ein LinkedIn-Post sein? Mhm. Ja, oder eine Tabelle. So diese, wenn ich alleine diese 4 Komponenten aufnehme, dann wird das Ergebnis ja schon so viel besser. Aber das muss man den Leuten ja auch erstmal beibringen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo man sagt, das hätte sowas ChatGPT-mäßiges besser machen können. Er sagt so, pass mal auf, der Prompt ist okay, du kriegst eine Antwort. Aber wusstest du übrigens, wenn du deine Anfrage leicht modifizierst, wird es viel besser. Also das, was du eigentlich gebaut hast. Hm. Ja, das ist also vielleicht eine Education von 20 bis 30 Minuten und macht's Klick. Hm. Und dann ist das Erlebnis auch ein ganz anderes.
Das ist ein schönes Beispiel, dass du sagst, eine Education von 20-30%.
Also Minuten.
Genau, mit 20, 30 Minuten. Könnte man daraus, wird sicherlich mindestens eine Person geben, die es zuhört und sagt so, ja, ich glaube daran, dass es wichtig ist. Ich fühle mich aber noch nicht fit genug. Wie könnte man sagen, so eine Art Waschbrettbauch in 30 Tagen Programm, kann man sowas irgendwie stricken für die Nutzung von Large Language Modellen? Könnte man irgendwie sagen, das könnten deine Aufgaben sein, jeden Tag vorm zu Bett gehen?
Das ist sogar ziemlich einfach. Man kann das Modell selbst fragen und sagen, hilf mir mal, dass der Output besser wird. Mhm. Und dann bekommt man genau diese Art von Tipps. Ja, und dann merkt man, wie schnell, wenn man in Richtung Iteration geht, ne, das ist auch sozusagen Lessons learned, ist, dass man sich eigentlich nicht zufrieden gibt mit der ersten Eingabe, sondern dass man immer wieder sozusagen guckt, wie kann ich das verfeinern? Aber das ist das Interessante an dem System. Man kann es selbst fragen und man bekommt wirklich sehr präzise Antworten und ein von mir aus auch 30-Tage-Programm, wie man zu einem guten Prompter wird.
Wenn man eine weitere Möglichkeit vielleicht auch so ein bisschen fitter zu werden, ist mal in das Land der KI zu reisen und sich das Ganze vor Ort anzugucken und dann wiederzukommen und noch elektrisierter zu sein als vorher. Erzählt mal kurz, wo ihr beide euch kennengelernt habt.
Also wir haben auf Einladung von einem niederländischen Venture Capital Fonds, sind wir mit einer Gruppe von sehr vielen Holländern, aber auch ein paar Deutsche waren dabei, ein paar aus Hamburg, einer aus Berlin, sind wir in Silicon Valley, also erst nach San Francisco und dann nach Los Angeles und haben da verschiedene Firmen besucht. Also wir waren im Headquarter von OpenAI, also haben die Heiligen Hallen gesehen.
Und das ist gar nicht so groß, ne?
das ist vor allen Dingen total unscheinbar. Also da, das sieht nicht viel anders aus, als wenn du hier also quasi in der Lagerstraße stehst. Wirklich, also sprichwörtlich. Das sieht aus wie so ein Lagerschuppen. Die versuchen auch wirklich da ein bisschen unter dem Radar zu bleiben, weil es natürlich vor allen Dingen auch in San Francisco viel Hater gab, so zu dem Thema. Wir waren auch bei Nvidia. Da steht
also kein großes OpenAI-Schild vor der Tür.
Nein, nein, gar nichts. Gar nichts. Dann waren wir zum Beispiel auch bei Nvidia zusammen. Wir haben Jensen, den CEO von Nvidia, getroffen.
Der hat sich Zeit genommen für euch.
Ja, also ich glaube, es war nicht geplant.
Der musste sich Zeit nehmen für euch.
Nee, aber der lief da vorbei und wir sagten, hey, und dann, wir haben auch Fotos, also Alois, Jensen und ich.
Und er hat er da seine Lederjacke an?
Ja, klar. Natürlich.
Ja.
Okay. Ist kein Fake.
Okay, ja. Es ist wirklich, also der ist wirklich ziemlich unglaublich.
Ja, wirklich, also das war eine Reise, wo man einfach gemerkt hat, wie weit das Thema da ist. Also wirklich viele Insights in diesen Unternehmen bekommen. Bei Adobe waren wir beispielsweise auch waren ziemlich geplättet, wie durchdrungen das Thema ist. Du hattest vorhin das Thema KI-Strategie beispielsweise angesprochen. Und das war schon so, dass man gedacht hat, wirklich, okay, das sind Benchmarks. Ja, also die haben nicht nur von diesem Thema gehört, sondern die haben sich damit wirklich tief auseinandergesetzt, bauen teilweise eigene Produkte in Richtung generative KI. Sind auch, was ich total erstaunlich finde, auch immer, wenn man so das deutsche Investmentgeschehen sich anschaut, sind wirklich, wenn sie sich einmal zu dem Schritt dann entschließen und überzeugt sind, das ist das nächste Ding, dann wird da auch nicht gekleckert, sondern dann wird da geklotzt. Also ne, ganz andere Budgets, ganz andere Expertise. Ja, also so, man hat manchmal das Gefühl, dass jemand, der da gar nicht so eine offensichtlich große Stellung im Unternehmen hat, was das Thema angeht, da besser Bescheid weiß als irgendjemand, der hier Professor dafür ist. Jetzt mal so übertrieben gesagt. Und ich glaube, das hat die Reise schon einfach gezeigt. Also wenn man dieses Thema ernst nimmt, wenn man sozusagen komplett in diesem Playground ist, den die sich ja selbst auch geschaffen haben, wie schnell dann auch solche Entwicklung geht. Und vor allem auch, ne, wir waren ja auch an den Unis, an den namhaften Unis, die einfach dieses sozusagen generative KI-Geschehen weltweit prägen.
Ihr wart ungefähr eine Woche da oder so und habt dann in der Zeit, keine Ahnung, 8, 9 Firmen gesehen oder 8, 9 Stationen gehabt oder mehr?
Am Tag.
Also wirklich, warst du voll?
4 bis 5 Stationen, also es war eine mega Druckbetankung, also auch quasi rein, 2 Stunden da, zack, wieder im Bus, weiter und also wir waren ziemlich platt.
Was war denn der Programmpunkt bei OpenAI? Also habt ihr da dann irgendwie, wurde gezeigt, was die Mitarbeiter-Benefits sind oder wie war so?
Also da ging es halt um die also es war, wir waren da, bevor dieses multimodale ChatGPT gelauncht worden ist. Die haben uns gezeigt, was machbar ist damit. Und also ich glaube, der größte Takeaway, also dieses DALI, also was sie da eingebunden haben, da haben wir dann mal so gefragt, okay, wie groß ist denn das Team, was jetzt DALI, also DALI ist quasi die Bildgenerierungs-
Genau, ich kann also sagen, ChatGPT, mach mir ein Logo für meine neue Whisky-Marke, die heißt Christoph Bosek.
Genau, so und das kann ich dann aus ChatGPT ansteuern, und dann kriege ich halt so 2, 3 Bilder. Und dann haben wir gefragt, wie groß ist das Team? 3 Leute. Und dann haben wir 2-mal nachgefragt, also das ganze Team, 3 Leute.
Und bei DALI ist es so, dass, also ich kann ja jetzt auch irgendwie, oder du kannst es ja vor allen Dingen, Jan, du kannst ja jetzt irgendwie fertige Modelle runterladen, installieren und sagen, hier, ich habe jetzt auch ein Image-Baumodell laufen, aber das ist nicht, was die meinen. Die haben DALI selber auch gebaut, ne? Also es geht nicht darum, dass sie es nur einfach betreiben, sondern die forschen dran und erweitern das?
Ja, entwickeln, also Training, ne? Also die Technologie hat sich ja nicht großartig verändert. Das geht ja darum, es ist ja alles so neuronale Netze und ich lade sehr viel Trainingsmaterial da rein.
Wie würdet ihr jemanden neuronales Netz erklären? Explain it like I'm 5. Kann man das? Ich kann's nicht. Also ich kann immer nur irgendwie, kommt eine 2 und eine 3, dann kommt wahrscheinlich danach eine 4. Kommt ein A und ein B, dann kommt wahrscheinlich danach ein C. Und dass man das sozusagen in großer Summe da reinkippen kann und dann das Modell dadurch lernt, das ist irgendwie so ein Zusammenhang. Und das ist so eine Art neuronales Netz. Aber ich weiß nicht, ob das gut erklärt ist.
Du kannst es bestimmt besser erklären.
Ja, also einem 5-Jährigen das zu erklären, ist vielleicht wirklich schwierig. Aber wenn man es jetzt so ganz einfach nimmt, dann ist es ähnlich, was du gesagt hast. Also du hast ganz viele Trainingsdaten. Ja. Nehmen wir mal Bilder von Hunden und Katzen. Ja. Und die kippst du in so eine Architektur rein, die so ein bisschen dem menschlichen sozusagen Gehirn nachempfunden ist, deswegen auch neuronales Netz. Und wir wissen ja, dass bei Neuronen die Verstärkung sozusagen immer an bestimmten Knotenpunkten ausschlaggebend ist dafür, ob eine Information weitergegeben wird oder nicht. Und dieses Vernetzte sozusagen wird durch diese Initialdaten so lange trainiert, bis man eine recht hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass wenn man ein komplettes Fremdbild da jetzt reintut, dass das Netz quasi erkennt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ist es jetzt ein Hund, oder ist es eine Katze? So kann man sich das vorstellen. Und je mehr, je tiefer diese Schichten sind, also Vernetzung und Gewichte, ja, in diesem sozusagen menschlich nicht mehr einsehbaren Netz, desto präziser erkennt quasi die KI aufgrund zum Beispiel von unterschiedlichen Farben oder Kanten, ja, so wie Menschen auch Unterschiede erkennen, erkennt es sozusagen auf Bildern diese Details, ja, oder Muster. Und gewisse Typen beispielsweise von Hunden haben gewisse Charakteristiken und die lernt dieses System und kann das dann, wie gesagt, bei komplett neuen Daten entsprechend erkennen, klassifizieren.
Okay, also drei Leute sind für DALL-E verantwortlich, hätte ich auch. Also ich weiß schon, dass OpenAI, keine Ahnung, 500, 600, 700 Mitarbeiter hat, vielleicht inzwischen deutlich mehr, keine Ahnung, aber das ist so das, was ich im Kopf hätte. Hätte ich jetzt schon auch erwartet, dass das eher so 30, 40 sind, das ist ja verrückt.
Also drei Entwickler, ne? Drei Techies,
ja,
sozusagen.
Ja, okay, also wahrscheinlich noch Marketing, und ja, dann hast Frontend Design
wahrscheinlich noch
und
fünf
Legal.
Ja, Legal, okay. Genau.
Okay, verrückt.
Ja, aber vielleicht noch eine andere Erklärung, also jetzt zum Thema neuronale Netze. Wenn wir einfach an uns denken, wenn wir geboren werden, ja, wir liegen dann auf dem Rücken und strampeln relativ unbeholfen rum. Das machen wir ja schon im Mutterleib, so, ja. Und das sind alles Übungen, die ganze Zeit. Wir versuchen unkontrolliert, bis wir dann irgendwann verstanden haben, wie wir jetzt irgendwie das rechte Bein bewegen können. Ja, und dadurch bilden sich bei uns im Gehirn halt diese Synapsen, verstärken sich, wir können sie abbauen, neue Verknüpfungen können sich bilden. Also jedes Netz ist einfach komplett random am Anfang und wird einfach, gibt's Input und dann sage ich, das war jetzt gut oder das war nicht gut. Und das mache ich halt milliardenmal. Also auch ein Baby macht das milliardenmal. Und irgendwann hat es verstanden, okay, wenn ich das mache, dann bewege ich den rechten Fuß. Ja. Oder das ist meine Mama. Ja. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ne? Wenn man jetzt auch so fragt, warum passiert jetzt plötzlich alles auf einmal? Gab es da eine neue Technologie? Das ist einfach deshalb, weil wir einfach diesen Durchbruch hatten. Also einmal 2012 mit den GPUs und nicht mehr CPUs, also wo wir einfach brutal mehr Rechenpower haben, dass wir also quasi durch diese neuronalen Netze schieben können.
Das heißt, für diese Berechnung sind Grafikkarten einfach der bessere Weg, schnell zum Ergebnis zu kommen, als ganz normale Prozessoren. Das wurde dann ungefähr um 2012 irgendwie rausgefunden.
Genau. Oder? Und da hat, genau, müssen wir jetzt nicht in die Details gehen, aber das dann zusätzlich noch die Leistungssteigerung dieser Geräte, also wir können jetzt einfach wahrscheinlich das tausendfache, millionenfache an Daten da reinkippen. Und deshalb werden die Modelle halt auch immer so besser. Ne? Also wir kippen einfach noch mehr Daten rein und wir benutzen halt auch das aktuelle Modell benutzt, also ChatGPT wird hundertprozentig ChatGPT-4 gerade benutzen, um ChatGPT-5 zu trainieren. Um dieses Vorbereiten des Trainingsmaterials. Wenn ich das noch besser mache, noch besser kuratiere, wird das Modell auch noch mal besser. Deswegen ist es einfach, gibt so viele Faktoren, die diese Evolution dieser Modelle einfach so derbe beschleunigt, dass wir jede Woche halt sagen, holy shit, was passiert hier gerade?
Und das heißt, so ein Modell ist eigentlich inzwischen fast eine Commodity. Also die Mathematik dahinter ist schon so, dass man die irgendwie auch einem Studenten erklären kann und der oder die das irgendwie verstehen. Aber OpenAI, die ersten waren, die gesagt haben, wir machen da so viel Compute Power drauf und schmeißen so viel Trainingsdaten rein, dass es einfach so ein nutzbares Produkt wird. Kann man das ein bisschen so zusammenfassen? Macht das Sinn?
Ja, also es kamen natürlich mehrere Faktoren dazu. Also erstmal die Architektur, die an neuronale Netze sozusagen, kann man sagen, sich das als Beispiel, als Vorbild genommen hat, die ist durch ein bekanntes Paper Attention is All You Need 2017, 18 veröffentlicht.
Das kommt von Google, oder?
Das kam von Google. Und da war das erste Mal wirklich in einer wissenschaftlichen Publikation, stand quasi die Bedienungsanleitung drin, wie so ein Transformer-Netz, ne, als spezielles sozusagen neuronales Netz, Encoder-Decoder-Netz funktioniert. Und das war da ne, kann man jedem, wie du sagtest, Mathematikstudentin, Studenten, das kann man zum Lesen geben, man kann es nachvollziehen. Und trotzdem war es so, dass zum Beispiel Google am Anfang selbst anscheinend nicht wirklich daran geglaubt hat, weil OpenAI dieses Paper als Grundlage genommen hat, entsprechend mit den Kapazitäten, die mit Grafikkarten verfügbar waren. Und noch einer Komponente, das ist die Parallelität, ja, weil CPUs machen das sozusagen sequenziell. Und diese Transformer-Architektur war aber ausgelegt für paralleles Berechnen. Und da sind Grafikkarten deutlich besser als CPUs. Ja, das heißt, man hatte auf einmal die richtigen Algorithmen für die richtige Hardware, hat dann daran geglaubt und hat sich natürlich dann entsprechend viele, viele Daten besorgt. Und das hat, ne, diese drei Komponenten haben am Ende zu diesem Durchbruch geführt.
Das heißt auch, ihr habt, also es waren jetzt nicht so, dass alle Unternehmen, die ihr besucht habt, sagen, boah, ein Glück, dass es OpenAI gibt, sonst also sozusagen alles, was wir bauen, bauen wir auf dieser Grundlage und versuchen jetzt einfach nur die besten Use Cases und Anwendungsfälle zu machen, sondern auch ein Nvidia hat eigene Modelle und hat den Vorteil, dass sie sowohl die Hardware bauen, als auch abgestimmte Modelle darauf starten können und sich dieser ganze Marktschwerpunkt, der momentan bei OpenAI liegt, der kann sich in 24 Monaten komplett nach Nvidia gedreht haben, theoretisch.
Zum Beispiel, also die haben, Nvidia hat mit Megatron, als wir damals da waren, ein Modell draußen gehabt, was deutlich größer war als OpenAIs sozusagen aktuelles Modell damals. Und es ist richtig, es gibt inzwischen über 400 von solchen Modellen. Mhm. Es gibt nicht nur OpenAI als Firma, nicht nur Nvidia, also als Hardwarehersteller, die auch in dem Softwarebereich unterwegs sind, sondern auch beispielsweise Unternehmen aus Deutschland, aus Frankreich.
Mistral, Aleph Alpha.
Ganz genau, die in dem Bereich unterwegs sind, die auch teilweise schon vor OpenAI mit solchen Themen angefangen haben. Und deswegen kann man nicht mehr sagen, das ist wirklich nur dominiert von einem einzigen Player. Und was wir auch sehen, ist, dass es immer mehr Spezialisierung gibt der Modelle.
Ich glaube, ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass Nvidia eine KI Krankenschwester, männlich, weiblich, divers, gebaut hat, die für $9 die Stunde 60-70% von Nurses outperformt. Und zwar man tippt irgendwie Symptome ein und die sagt dann, oh, das und das könnte es sein oder hier und da mal gucken oder sagt, ich habe in deinen Befund geschaut und da ist ein bisschen das erhöht, nimm mal heute, pass auf, dass du dieses Medikament irgendwie nicht vergisst oder versuch mal heute keinen Kaffee zu trinken und das könnte so ein Beispiel sein, dass Nvidia sagt, wir machen jetzt vielleicht nicht irgendwie Nvidia-GPT, sondern wir versuchen für wichtige Use Cases gleich so ein komplettes Produkt hinzustellen.
Also das ist eine der Strategien, man sogenannte Verticals baut.
Ja.
Da aber Nvidia eigentlich eher dafür bekannt sind, dass sie schon die Hardware-Plattform bauen, war quasi so der erste Schritt, zumindest so aus meiner Wahrnehmung raus, dass sie gesagt haben, wir brauchen natürlich auch einen guten Software-Stack. Ja, weil wir haben natürlich die Computation-Power. Aber am Ende ist es so, man kann nicht einfach nur Daten irgendwo, ja, das sind ja Trillionen von sozusagen Datenbeständen, die kann man nicht einfach irgendwo auf einen USB-Stick packen oder einen Webserver und dann auf Klick machen und dann passiert das schon, sondern das sind ja sehr komplexe Vorgänge beim Trainieren von den Modellen, beim Feintuning von solchen Modellen, bei dem ganzen Thema RAG, Retrieval Augmented Generation, also wenn man die mit eigenen Daten beispielsweise kombiniert. Und da hat Nvidia gesagt, wenn wir schon die Computation Power haben, dann möchten wir das natürlich den Nutzern möglichst angenehm machen, ihre eigenen Modelle, vielleicht kleinere Modelle, größere, einerseits zu orchestrieren, ja, also sozusagen nebeneinander laufen zu lassen, zu kombinieren, aber natürlich auch dieses ganze Deployment und Feintuning besser zu machen. Und Nvidia ist bekannt dafür, dass sie immer wieder solche Showcases macht. Ja, okay. Die ist ja auch in MetaHuman, kennt man aus Medienbereich. Ne? Das ist so quasi ein Framework, was Avatare sehr, sehr realitätsgetreu machen kann. Und deswegen sind auch manche dieser Themen sicherlich auch sozusagen aufgrund von Werbewirkung konstruiert.
Ihr hattet dann im Zuge dieser Reise, glaube ich, nochmal so einen Aufenthalt in Los Angeles, die Medienhauptstadt der Welt wahrscheinlich, glaube ich, aber keine Ahnung, vielleicht doch, neben Bollywood, I don't know. Aber da habt ihr mir auch von erzählt, das hat euch noch so ein bisschen die Füße ausgezogen, die Schuhe ausgezogen. Was habt ihr da gesehen?
Ja, wir haben ein paar Filmstudios besucht, ja. Also jetzt, ich glaube, jetzt weiß man noch mehr, wo man jetzt OpenAI auch mit ihrem Videoproduktionstool gesehen hat, also was auf diese Branche zukommt. Das war sehr spannend. Also das war auch halt, die haben drauf, draußen streikte halt, es war ein großer Streik damals.
Wegen AI oder wegen
anderen? Wegen AI, ja. Mhm. Und also da haben wir die ganze, also deswegen war das alles so ein bisschen off the record. Aber wir haben dann auch noch an einer, ja, so einer, wie würde man das denn, Meetup-Konferenz irgendwie sowas teilgenommen von so einem Verein in Los Angeles, wo halt alle Unternehmer oder Macher, sag ich mal, aus dem AI-Space waren. Und das war schon wirklich beeindruckend. Das war so, als wenn du die 200 besten Köpfe aus Europa zusammenholst und die treffen sich da einmal die Woche auf ein Bier, Feierabendbier. Und es war, also so eine Community gibt's hier nicht.
Hast du das Gefühl, die Stimmung ist da kompetitiv? Was machen die anderen? Bloß nicht zu viel erzählen? Oder ist das eher so ein Spirit, wo man sagt, es ist so ein Umbruch? The more you share, the more you learn, desto offener, desto besser.
Also ich glaube, dass da wird sehr viel geteilt, weil die auch viel Feedback geben. Gleichzeitig ist natürlich so der Amerikaner auf seine Art halt auch etwas anders als der Deutsche. Mhm. Und deswegen ist es natürlich auch immer etwas anderes, also alleine schon von der Kultur was anderes. Mhm. Aber ich glaube, die profitieren halt sehr stark dadurch, dass sie halt sehr viel miteinander reden. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch sehr viel Fluktuation. Also ja, es ist, da wechselt auch sehr viel Personal zwischen den Firmen hin und her, wo einfach ein großer Know-how-Transfer stattfindet.
Also ich fand auch spannend, dieses Forum, das du angesprochen hattest, da war wirklich die Stimmung eher, dass man teilt, gemeinsam weiterdenkt, ja, die Themen reflektiert und vielleicht auch schon wieder Next Level, ne, was auch immer erstaunlich ist. Also wir beschäftigen uns hier heute häufig in Deutschland mit Themen, die eigentlich woanders schon nicht komplett veraltet, aber schon so ein bisschen sozusagen überholt sind. Und das war in so einem Austauschforum zu sehen. Auf der anderen Seite, was so das Thema...
Hast du ein Beispiel? Fällt dir dazu noch was ein?
Das war also wirklich als würde man sich mit Futuristen unterhalten, die, okay, die sagen, was ist überhaupt noch die Rolle der Medien? Was ist, wenn irgendwann KI in der Lage ist, genauso wie Menschen Kreativität, Werke zu machen, Geschichten zu erzählen, Narrative zu erzählen, welche, ne, in welche Rollen sozusagen sind wir? Also solche Themen bis wirklich in Richtung Philosophie rein.
Aber gar nicht auf der Ebene, sondern immer sehr pragmatisch auch hergeleitet, wie man das dann macht. Ja. Also jetzt nicht so ZDF-Brecht-Niveau, ja, sondern wirklich
Grüße gehen raus.
Sondern wirklich hands-on, so die Komponente, die Komponente. Übrigens, wir haben das mal getestet, das kommt raus. Mhm. Und wenn man das jetzt mal produktiv setzen würde, dann wäre das so.
Genau, und so die Gegenseite des Nicht-Tauschens war eigentlich die Firma OpenAI. Mhm. Ja, ne, wir haben alle so ungefähr keine Handys und ne, niemand weiß, wo genau die Adresse ist. Ne, wie wir schon gesagt haben, es ist alles sehr unauffällig, das ganze Gebäude. Das heißt, da merkt man schon, wie die mit dem Thema Know-how-Schutz umgehen. Ne, natürlich auch aufgrund, die sind natürlich ein beliebtes Ziel auch von jedem Informationsdienst der Welt wahrscheinlich. Aber das ist durchaus unterschiedlich. Also wie die Firmenpolicy da ist, mit Innovation umzugehen und Wissen zu tauschen. Von daher, das kommt auf die Firma, auf das Forum an.
Ich glaube, es gibt ja auch gerade den Rechtsstreit zwischen Elon Musk und OpenAI. Und er hat, glaube ich, in einem Tweet oder so geschrieben, wenn ihr euch zu Closed AI umbenennt, dann lasse ich den Rechtsstreit fallen. Was wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in die Richtung geht. Okay, verstehe.
Genau, ist ja mal anders gestartet und inzwischen passt der Name nicht wirklich.
Dann landet man wieder Frankfurt, Hamburg, steigt aus und möchte das Ganze, was man angesehen hat, hier anwenden, einsetzen, integrieren. Was sind so die ersten Herausforderungen gewesen, das dort Gelernte hier umzusetzen? Sowohl bei euch als auch vielleicht mit Partnerinnen, Partnern und Kundinnen und Kunden.
Also ein spannendes Takeaway war, das hätte ich gar nicht so erwartet in den USA, dass die Firmen, die erkannt haben, dass sie AI einsetzen wollen, gar nicht so große Freunde von OpenAI waren. Mhm. Also es ist, die haben, also die Filmstudios und auch viele andere, die wir getroffen haben, gesagt, ja, wir nutzen AI, aber wir machen das selbst. Also wir nehmen eigene Modelle, also gar nicht mal, wir trainieren nicht eigene Modelle, wir nutzen Open Source Modelle.
Die ja auch eine fantastische Qualität haben, ne?
Ja, also das, also auch letztes Jahr, wenn wir betreiben ja Open Source Modelle für Kunden. Also wir hosten die selbst, hat auch, können vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, was die Vorteile sind gegenüber einem OpenAI. Und da haben wir dreimal das führende Modell ausgetauscht. Ja, das war erst das von Meta Llama, dann sind wir zu Falcon gewechselt, das ist aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten, ne?
Ja, Wahnsinn. Also die hatte ich gar nicht auf der Uhr. Das Modell war super. Und dann Ende des Jahres kam Mixtral raus von Mistral, was auch wirklich sehr leistungsfähig ist. Aber die sagen halt, wir müssen es kontrollieren. Also kann uns OpenAI oder Microsoft zusichern, was sie wollen. Wir wollen in Kontrolle bleiben. Ja, wenn wir das selbst hosten, dann sind wir in Kontrolle, das wissen wir dann. Dann gibt es auch Firmen, die sagen, wir bekommen Daten von anderen Firmen, die sagen uns, auf keinen Fall leitet ihr diese Firmen die Daten weiter. Also kann man auch, das ist auch ein ganz konkreter Anwendungsfall hier in Deutschland. Wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, der in der Automobilbranche als Zulieferer oder als Dienstleister tätig ist, dann werde ich früher oder später die Anforderung bekommen, du nutzt hier keine AI, die an also von OpenAI oder Anthropic, weil wir haben keine Ahnung, was sie damit machen. Und das ist so hoch, so wertig, die Daten, die wir dir geben, das musst du mit eigenen Modellen machen. Und das dachte ich, okay, es gibt sicherlich viele Firmen, denen das egal ist. Und es gibt auch, ich sag mal, wenn man anfängt, kann es auch viele Vorteile haben, solche APIs von ChatGPT oder von Claude oder wie auch immer zu nutzen. Aber es gibt auf jeden Fall auch einen großen Markt, der sagt so, nee, das geht nicht. Und da haben wir gedacht, okay, da können wir wirklich helfen, weil Europa und Deutschland hat sicherlich auch nochmal andere Ansprüche als die amerikanischen Anbieter. Ja, wir wollen vielleicht nicht alles über den Teich geben. Und da haben wir dann losgelegt. Ja.
Was sind so typische Gespräche, wo man dann doch merkt, zwischen der Inspiration dort drüben und der Umsetzung hier braucht es noch so ein paar Sprungsteine, die man ins Wasser werfen muss, um die trockenen Fußes von meinem Produkt zum Kunden zu kommen, Jan?
Ja,
ich glaube, du hattest ja angefangen und hast das Produkt gebaut, dass du sagst, ich hoste, ich mache Tech, ich mache skalierbares Produkt, ich mache SaaS und musst aber auch immer mehr so ein bisschen in die Beratung gehen und in die Implementierung gehen und wahrscheinlich den Unternehmen konkret sagen, das könnte doch mal so ein erster Use Case sein, lass uns das mal ausprobieren, oder?
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch unsere Hauptherausforderung, ist, dass halt diese AI oder Generative AI so viel Möglichkeiten und Potenzial bietet, das ist nicht mehr eine Software, die wir austauschen. Das ist nicht wie eine etwas bessere Datenbank, sondern nein, das ermöglicht einfach komplett neue Prozesse oder auch, also das ist, der Kunde muss, also der kauft im Endeffekt eine Software und weiß noch nicht genau, was er damit machen wird. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig für viele, das so zu verstehen. Also der Kunde muss einfach eine gewaltige Bereitschaft mitbringen, zu experimentieren. Und das ist halt schwierig. Ich glaube, es ist einfacher im Moment für Firmen, die ein bestehendes Produkt haben, zu sagen, ich enhance das mit AI. Und das ist auch völlig legitim. Aber das ist nicht die Meilensteine, die wir mit AI erreichen wollen oder die möglich sind. Also es ist klein. Im Endeffekt ist das so ein bisschen Augenwischerei.
Ich glaube, auf dem World Economic Forum hat Sam Altman, der OpenAI-CEO, erzählt, die Unternehmen unterschätzen, wie sie im ersten Schritt die interne Produktivität mit zum Beispiel ChatGPT oder Large Language Modellen verbessern können. Und er sagt, er würde einfach jedem empfehlen, da jetzt im ersten Schritt Zeit oder Mühe oder Experimente reinzuschmeißen, anstatt zu sagen, was kann OpenAI mir für neue Produkte ausdenken oder für neue Firmenstrategien überlegen oder sowas. Und ich glaube, Jan, du hattest mir vorhin erzählt, ihr habt Kunden, da hattest du so ganz konkrete Beispiele, wie die mit euren gehosteten Modellen ihre Arbeit vereinfachen. Weißt du noch, was das war?
Ja, also das ist so, wenn wir mit Firmen arbeiten, also wir sagen so, enable doch erstmal deine Mitarbeiter sicher, in einer sicheren Umgebung mit AI zu arbeiten. Und wir haben eine Plattform, wo wir auf selbst gehosteten Modellen, die sind deutlich leistungsfähiger als ChatGPT 3.5, sind ein bisschen schlechter als ChatGPT 4, aber das ist für das Tagesgeschäft total irrelevant. Das ist echt gut, was damit geht. Aber es geht halt nichts raus. Und dann als Beispiel ein mittelständischer Fachverlag, also glaube ich so 50 Mitarbeiter, die machen halt Bücher, Hefte zum speziellen Themengruppen, die machen alles von Marketing und Logistik. Die nutzen diese Plattform und die können sich diese Prompts schreiben und die können sich auch Vorlagen anlegen. Mhm. Die können die auch die Vorlagen innerhalb des Teams teilen. Mhm. Und wirklich, da haben wir diese 20, 30 Minuten Schulung gemacht, einfach zu verstehen, so wie schreibe ich einen guten Prompt. Mhm. Und das ist total spannend zu sehen, was die damit machen. Also als Beispiel, dieser Verlag bekommt ungefragt sehr viele Manuskripte zugeschickt. Also von Leuten, die sagen, hey, ich habe hier was Tolles, das müsst ihr veröffentlichen. Und in der Praxis ist es leider so, das passt nicht immer so. Mhm. Also,
du meinst, meine Absage kam jetzt von AI.
Ja, unterstützt. Also können wir auch gleich nochmal den Unterschied zwischen einem Assistenten und einem Agenten vielleicht nochmal drüber diskutieren. Aber im Endeffekt, die nehmen halt das Manuskript, legen das da rein und sagen, schreibe mir eine liebe, nette, aber bestimmte Absage, dass das gerade für uns nicht passt. Das heißt, diese Absage ist wirklich gut formuliert, sie geht auf den Inhalt ein, ist eine sehr respektvolle, ich habe mich damit beschäftigt, und das geht innerhalb von 2 Minuten. Mhm. Wo vorher der Mitarbeiter wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten gebraucht hätte. Und er hat ein viel besseres Gefühl, weil, also nicht nur hat er Zeit gespart, sondern auch die Qualität ist besser. Mhm. Ein anderes Beispiel, auch ganz einfach, die haben halt viele Produkte, die sie launchen. Und diese Produkte, die müssen halt eingepflegt werden. Sei es in den Shop-Content-Management-System. Und dann gibt es in so einem Content-Management-System viele Felder, wie zum Beispiel 100 Zeichen Marketing-Text oder eine Zweitüberschrift oder Call-to-Action oder ein SEO-Text und. So, das heißt, jedes Mal, wenn so ein Produkt angelegt wird, dann stehe ich halt vor so einem leeren Eingabefeld und muss mir was aus den Fingern ziehen. Hier kann der Verlag einfach den Buchklappentext nehmen, da reinkippen, vielleicht noch ein bisschen anderes Material und das Template generiert ihm alle Felder. Und er muss dann nur noch Copy-Paste das da alles reinpacken. Kann das natürlich auch nochmal leicht anpassen, aber auch der Prozess runtergebrochen von vielleicht 30 Minuten auf 4 Minuten. Mhm. Ja? Und auch da wiederum, ich mache die Arbeit besser, weil ich jetzt diesen Mitarbeiter, der kuratiert mehr, der hat eigentlich die ganze Zeit einen Assistenten neben sich, also hat eigentlich, ich habe die Arbeitskraft vergrößert, er hat quasi einen Mitarbeiter, der ihm zuarbeitet und die Arbeit, die er macht, ist jetzt plötzlich viel hochwertiger geworden. Mhm. Sondern das ist wirklich so niederschwellig. Also das wäre so der allererste Schritt, wo ich sagen würde, das würde ich unbedingt machen in jeder Firma. Und vielleicht macht es nicht jeder, aber die Mitarbeiter sind so kreativ, weil ich meine, jeder Mitarbeiter möchte sich ja Arbeit sparen. Mhm. Also das sind wir ja nicht anders. Ich zum Beispiel benutze das auch. Also immer wenn ich Texte schreibe, sage ich halt so, bin jetzt nicht so der rechtschreiblich und grammatikalisch und so bin ich der Beste. Aber dann nehme ich halt, pack meinen Text da rein und der Prompt, der den verbessert, ist halt, verbessere meine Nachricht im Wortschatz, in Grammatik, aber behalte bitte meinen Stil bei. Hm. Ja, und dann sage ich, okay, das ist viel cooler.
Ja, das waren jetzt Beispiele für sogenannte Assistenzentscheidungen oder für Assistenten. Du hattest eben noch das zweite erzählt, das waren Agenten. Was ist damit gemeint?
Agenten sind, also Prozesse, wo die künstliche Intelligenz für mich Entscheidungen trifft. Mhm. Also wir alle benutzen tagtäglich eigentlich schon einen Agenten und zwar in unserem E-Mail-Postfach, der Spamfilter. Spamfilter ist basiert auf künstlicher Intelligenz, vielleicht jetzt nicht auf der letzten Stufe, aber es ist künstliche Intelligenz. Und der Agent trifft stündlich, minütlich für mich Entscheidungen, welche E-Mail zeige ich dem Jan und welche zeige ich ihm nicht. Das ist so das ist eine kleine Mikroaufgabe, wo die künstliche Intelligenz ganz gut ist. Und das sind dann halt, wenn wir einen Schritt weitergehen, also quasi jetzt weg von dem Einstiegsplattform, wenn wir uns Prozesse angucken, wo wir sagen können, okay, was ist denn eigentlich die Aufgabe? Was macht ihr 100-mal in der Woche? Mhm. Was macht ihr 100-mal am Tag? Und dann gucken wir uns die Prozesse an und sagen halt, hey, hier könnte eine künstliche Intelligenz euch richtig helfen. Und da gehen wir dann rein und sagen, wir bauen den Prozess auf und da werden dann halt auch so Mikroentscheidungen getroffen. Dann sind also quasi an jeder Stelle ist ein Agent, der dann eine Entscheidung trifft und dir dann Arbeit abnimmt.
Was sind Features, an denen ihr gerade arbeitet? Produktinnovation, Features, wo hast du das Gefühl, das sind die drei wichtigsten Themen, wenn wir die umsetzen, everybody wins?
Wir fügen unserer Plattform so ein bisschen das hinzu, was du auch gesagt hast. Wir wollen nämlich das, was ich meinte, was ChatGPT am Anfang hätte auch besser machen können.
Ah, okay, ja.
Dass wir sagen, pass mal auf, dein Prompt ist schon ganz gut, aber wir hätten hier einen Verbesserungsvorschlag für deinen Prompt. Und das ist die Begründung. Also wir helfen ihm und geben ihm auch gleich Feedback, wie sein Prompt besser wird. Also quasi learning on the job. So, das ist, glaube ich, ein sehr einfaches Feature. Ist auch gar nicht so aufwendig. Das kommt auch jetzt in den nächsten, glaube ich, nächste Woche oder so kommt es in den Release. Ist klein, aber großer Mehrwert. Und im großen Bereich, das hatte Alois vorhin kurz mal angeschnitten, ist eigentlich die Verknüpfung meiner proprietären Firmendaten, die ein Modell, wie auch so ein ChatGPT, die gar nicht kennen kann, weil die sind bei uns geheim, verschlüsselt, also das ist vertrauliches Wissen. Wie verknüpfe ich das mit meinem Modell, mit der LLM, also mit dem KI-Modell, so dass ich Fragen stellen kann auf meine Dokumente, also auf alle meine Produktbeschreibung, Betriebsanleitung, Betriebsprozesse. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, das ist gigantisch, was da möglich wird. Also ich fange jetzt hier neu an bei OMR, keine Ahnung, ich habe ganz viele Fragen. Und das sind jetzt alle Dokumente, die irgendwann mal public waren, sei es im Wiki, sei es im SharePoint, sei es in irgendeinen Drives, ist alles quasi, ich hätte Zugriff auf alle diese Daten, aber keiner weiß, wo die liegen. Dann sind sie teilweise auch veraltet und schon obsolet. Ich kann einfach eine Frage stellen, so wie mache ich eine Reisekostenabrechnung? Und ich kriege die Antwort basierend auf den OMR-Dokumenten innerhalb von ein paar Sekunden. Und das ist heute schon möglich, das ist keine Zukunft. Das ist sehr wichtig, aber natürlich dann geht's halt weiter, okay, was ist, wenn ich richtig komplexe Aufgaben mache, wie zum Beispiel ich habe jetzt hier zu einem Thema ganz viele Dokumente, erstelle mir eine Präsentation mit diesen Komponenten, wo ich also viele, viele Texte analysieren muss, zusammenfassen, ich muss Inhalte destillieren, wo ich also wirklich komplexe Aufgaben übergeben kann. Das geht noch nicht, aber ich glaube, in einem halben Jahr oder einem Jahr müsste das auch wirklich machbar sein. Aber
wahrscheinlich jetzt mit Komponenten. Ich glaube, ich hatte mir vor ein paar Monaten mal angeguckt, es gibt auch so Bibliotheken für Python, die können PowerPoints bauen. Und dann kann ich sagen, ich hinterlege Templates, brauche da Platzhalter nur hinzuschmeißen und die Templates werden dann gefüllt, indem ich sage, hier habe ich wieder eine Studie, mache mir daraus meine Standard-PowerPoint-Präsentation über die 40 Seiten mit irgendwie Summary, Highlights, Gewichtung, whatever. Und so kann man das wahrscheinlich theoretisch jetzt, wenn man Zeit und Lust hat, sich selbst schon zusammenbauen. Aber genau, wahrscheinlich läuft immer mehr von solchen Funktionen dann auch in die Modelle rüber, sodass die häufigsten 500 Use Cases, die man irgendwie als Büromitarbeitender hat, da irgendwann abgebildet werden. Ich glaube, Alois, du bist CTO. Was sind große Projekte, die dich gerade erfreuen oder quälen? Gern beides.
Okay, beides. Erstmal, was ist erfreulich? Also ich hatte ja schon erzählt, dass wir im E-Learning, im B2B-Bereich unterwegs sind. Das heißt.
Und das ist ein Riesenmarkt, glaube ich, ne?
Absolut, also, ja. Das
und E-Learning heißt nicht nur, dass die Leute irgendwie einen Masterabschluss auf der Arbeit machen, sondern das heißt ja auch irgendwie einarbeiten,
richtig,
an einer neuen Autoplattform mitarbeiten, einen neuen Job bekommen. Also E-Learning ist wahnsinnig viel. Teilweise auch irgendwie Altersvorsorge im Unternehmen lernen und so weiter. Also,
genau.
Okay.
Ja, Compliance-Geschichten lernen und so weiter. Wir sind spezialisiert auf das Thema Soft Skills, also alles das, was sozusagen auch im Zwischenmenschlichen wichtig ist, sowas wie Führung, ja, sowas wie Change Management, sowas wie zum Beispiel auch Konfliktgespräche führen.
Und guckst du mich da mal so an? Alles hat er normal gesagt, im Konfliktgespräch guckt er so am Mikrofon vorbei.
Ja, ja, genau. Und da ist das so, dass wir natürlich auch diese Entwicklung in dem Bereich LLM, diese Fähigkeiten, immer mehr Kontext zu verarbeiten. Also das ist auch eine der Entwicklungen, die immer sozusagen besser funktioniert, dass ich immer mehr Informationen mitgeben kann.
Wo ist der Unterschied zwischen Kontext und Parametern und Variablen? Warum ist Kontext wichtig? Was heißt das?
Kontext ist eigentlich so, dass wenn du bestimmte Daten hast, die sind aber stehen in keinem Zusammenhang, dann kannst du damit nichts anfangen. Ja, da steht irgendein Datum, 23.04.97, was auch immer. Wenn du weißt, das ist ein Geburtsdatum, dann hast du den Kontext und weißt, ah, okay, ne, die Person ist so und so alt, beispielsweise. Und für uns ist es so, dass gerade im Lernen, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Menschen sind unterschiedlich motiviert, lernen zu unterschiedlichen Tageszeiten, reagieren auf Impulse anders. Und wenn ich es sozusagen schaffe, diese Art von Kontextinformationen zu erfassen, auch unter anderem mittels sogenannter Conversational AI, ja, das ist die Anwendung sozusagen, wenn ein LLM, wenn ein großes Sprachmodell mit dir in Konversation tritt, und ich kann diese Signale sozusagen vernünftig auswerten, dann kann ich den Inhalt, den ich eigentlich vermitteln will, und natürlich auch die Didaktik steuern und personalisieren. Und das ist das, was man eigentlich bis dato nicht wirklich konnte. Das heißt, du hast so riesen Plattformen mit Content-Bibliotheken, da ist dann irgendwie ein Kurs drauf, 45 Minuten Change Management, ja, der ist aufgenommen und der gilt sozusagen für alle Lernenden, sieht der gleich aus. Ja, und ob der mir zu langsam ist, zu schnell, zu kompliziert oder sonst was, er ist einfach aus einem Guss. So wie wir das auch so ein bisschen aus der Uni, aus dem Kindergarten, aus der Schule kennen. Da gibt es einen Lehrer und der macht halt den Unterricht und man hat gar nicht die Möglichkeit, eine 1-zu-1-Situation immer zu skalieren. Ja, sonst bräuchte man so viele Lehrer, wie man Schüler hat sozusagen. Und da kommen jetzt genau diese neuen Entwicklungen im Bereich der Natural Language Processing, wozu ja auch die großen Sprachmodelle gehören, dass man immer besser Semantik versteht, dass man immer sozusagen mehr personalisierter, adaptiver entsprechend auch die Lerndidaktik vermitteln kann. Und das sind so Projekte, die total Spaß machen, weil das sind auch Eigenschaften, die eigentlich diese großen Sprachmodelle per se nicht können. Das heißt, diese Sprachmodelle, die nehmen wir als eine Komponente, die haben ja das Thema Sprache dekodiert, die antworten aber nicht mit einer gewissen Didaktik. Ja, da muss man dann sozusagen in die Trickkiste greifen, entsprechend solche Modelle feintunen und natürlich auch mit gewissen Wissensdatenbanken und gewissen auch didaktischen Methoden kombinieren. Und das ist so ein Projekt, an dem ich seit einiger Zeit arbeite und was ich super spannend finde. Und das nennt man in der Informatik, in der KI, neurosymbolische KI-Ansätze. Ja, man hat die datenbasierten, das sind die großen neuronalen Netze, große Sprachmodelle, LLMs. Und man hat Wissen, was man modelliert hat, ja, in Form von Regeln, Knowledge-Graphen und so weiter. Und wenn man diese beiden Welten kombiniert, dann kann man wirklich sozusagen personalisiertes E-Training und E-Learning anbieten. Und das ist dann wirklich auf den einzelnen Lerncharakter zugeschnitten.
Du kannst schon mal gut mithören, Jan, weil du kriegst die gleiche Frage eben auch nochmal. In deinen Bemühungen, mit deinem Projekt erfolgreich zu sein, Alois, welcher Stein liegt dir im Weg, wenn du sagst, wenn der gelöst ist, kann ich das fünffachen Umsatz haben?
Also es ist, auf der einen Seite hat Technologie natürlich immer eine technologische Seite, aber natürlich auch eine soziokulturelle Seite. Das heißt,
und gerade dieses Thema kulturelle Gesellschaft ist für dich auch sehr wichtig, wahnsinnig interessant, ne?
Absolut. Und wie wird eigentlich Technologie sozusagen wahrgenommen? Ja, akzeptiert man Technologie? Findet man sich schnell zurecht? Ne? Sieht man das eher als Erweiterung? Oder ist das etwas, was mir am Anfang Angst macht? So, das ist ein Thema. Das andere ist eher technischer Natur und zwar ist es tatsächlich dieses Thema Latenz, also die Antwortzeiten von immer größeren, komplexeren Modellen. Ja, wenn man das mal ausprobiert und mit wenigen sozusagen Probanden mal das Ganze im Testfeld angeht, dann funktioniert das immer alles, das kennt man. Und wenn das dann, wenn man das auf 1000, auf 100.000, auf 1 Million Nutzer dann skalieren möchte, im Echtbetrieb, ja, mit entsprechend Qualitätsansprüchen und dieser Personalisierung, dann merkt man, dass solche Systeme dann doch teilweise sehr langsam sind. Und es gibt gar nicht so unfassbar viel Erfahrungsschatz darin. Also ne, viele reden darüber, testen mal solche Sachen, machen kleine Pilotprojekte. Aber dass sowas wirklich sozusagen in einer großen Skala im Einsatz ist, da muss man erstmal Expertise finden. Und natürlich auch diejenigen, mit denen man dann entsprechend solche Schritte auch machen kann.
Ben, habe ich das richtig gehört? Für euch könnte das Thema Compute wichtig sein, also genügend Rechenpower hinzustellen, dass ihr, wenn ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern sagt, jo, machen wir, und da irgendwie die Hälfte sich morgen einloggt, dass das auch flüssig läuft. Das ist eine große Herausforderung, die wichtig ist.
Ja, es ist nicht nur Compute, es ist quasi die Gesamtarchitektur. Okay. Ne? Weil Compute ist wichtig beim Trainieren und bei der Inference, also beim sozusagen beim Host mal bedienen, kommt es noch auf andere Komponenten an. Je komplexer eigentlich solche Systeme sind, also insbesondere diese neurosymbolische Komponente, ja, wo du Wissen, aber auch datenbasierte Ansätze hast, desto komplexer ist es, das wirklich so auszutarieren. Ja, Load Balancing nennt sich das in sozusagen Fachjargon, dass du entsprechend mit den Antwortzeiten auch zurechtkommst und dass dann die Usability sich nachher so anfühlt, wie man das eigentlich gewohnt ist. Ja. Schnelle Antworten, ja, alles funktioniert einwandfrei. Und wie gesagt, Compute ist nur eine Komponente davon.
Okay, dankeschön. Jan, du hattest jetzt Zeit zum Nachdenken. Welches Problem soll ich für dich lösen, damit du ab April viermal so viel Umsatz schreiben kannst?
Es gibt so zwei Themen. Das eine ist, glaube ich, dass wir so ein bisschen die Fehlerkultur jetzt auch ganz konkret in Deutschland. Ich glaube, man kann einfach nicht die perfekte Entscheidung jetzt treffen für ein System. Einfach mal machen.
Aber es fällt den Deutschen schwer, das zuzugeben.
Ja, also nicht das zuzugeben, sondern einfach die Angst, sich nicht die falsche Entscheidung zu treffen. Was passiert dann? Dann sagt man, ja, also wir haben doch gehört, so Microsoft hat doch diesen Copilot, der kann das doch alles. Und das ist so wirklich, das ist so mit einer der häufigsten Antworten, die wir hören. Wir kriegen doch bald diesen Copilot. Also ich habe den Copilot schon. Und ich finde, also vorausgeschickt, ich finde Microsoft ist eine echt tolle, beeindruckende Firma. Aber der Copilot ist im Moment noch kompletter Mist. Also der kann so ein paar kleine Gimmicks, aber er löst eigentlich keins dieser Probleme, die wir angesprochen haben. Gleichzeitig kostet der $30
Lizenz
pro User, ja, oder je nachdem, wie viel ich nehme. Ja. Im Vergleich zu, dass ich mich alles vorher von Office, ja, also quasi die Office Suite, das OneDrive, die E-Mail, Outlook, alles pro Mitarbeiter $15 kostet. Also jetzt vereinfacht gesprochen. Also vielleicht so, okay, das ist nicht in einem Verhältnis, aber das ist so ein bisschen Expectation und Reality Mismatch, wo ich sage so, hey, wenn ihr euch darauf, also probiert es bitte schnell aus, weil dann können wir in ein paar Wochen nochmal reden, wenn ihr merkt, das ist nicht zielführend. Also man muss aber auch sagen, Microsoft hat auch tolle Produkte, mit denen man eine ganze Menge machen kann, aber das geht nicht out of the box. Ja, da muss ich dann auch wieder Fachleute haben, die Komponenten zusammenschrauben und stecken und alles drum und dran. Das ist dann schon echt ein aufwendiges Projekt. Da brauche ich dann auch Berater, weil das habe ich wahrscheinlich nicht in-house. Das ist so ein bisschen dieses Thema, ne? Also, komm, einfach mal machen. Ich habe ganz tolle Mitarbeiter. Da kann ich wirklich überrascht sein. Also, merken es immer wieder, was die Mitarbeiter damit machen, wenn ich denen die Tools an die Hand gebe, auch was die entdecken und was für Ideen die kommen. Also vielleicht kommen die sogar mit den Use Cases zu mir. Also wir haben zum Beispiel in einem Chemieunternehmen Kundenberater. Ja, das ist so echt ein komplexes Thema. Kundenberater für erklärungsdürftige Produkte, also das ist B2B. Also die helfen sich damit, die machen damit ihre Kundenberater besser. Die können schnelle Anfragen erledigen. Die sind auch nicht so schnell zu replizieren, diese Kundenberater. Die sind seit vielen Jahren
Erfahrung. Ich kenne meine Kunden, ich weiß mehr. Der genau. Ist eher,
So, und die werden einfach deutlich besser und das macht sich sofort halt auch im Umsatz bemerkbar. Einfach mal ausprobieren. Und wenn wir in 6 Monaten einfach ein neues System machen, haben wir wahrscheinlich so viele Learnings gehabt aus den ersten 6 Monaten, dass die Entscheidung in 6 Monaten nochmal viel qualifizierter und besser ist. Also man kann gar nicht einen Fehler machen, weil wir so viel lernen werden als Firma, dass wir in 6 Monaten einfach viel qualifizierter. Und die Investments sind ja auch wirklich überschaubar.
Also kostet wahrscheinlich für eine ganze Firma weniger als einen falschen Mitarbeiter zu haben, oder?
Ja, also
im Monat.
Ja, also die Einstiegsplattform bei uns sind 20 Euro pro User.
Ja, okay.
Und dann habe ich wirklich schon, also die 20 Euro, die haben wir, die sind sofort amortisiert. Eigentlich.
Ich hatte irgendwann mal einen teuren Mietvertrag für Büros unterschrieben, den ein Bekannter von uns mir empfohlen hat. Und da hatte ich irgendwie auch schlecht geschlafen, dachte, oh, das ist ja tausende Euro im Monat, oh. Und dann hat ein anderer Gesellschafter mir gesagt, so Christoph, ganz ehrlich, ein falscher Mitarbeiter kostet einfach das Gleiche, wie jetzt irgendwie diesen Mietvertrag zu unterschreiben. Und du hast garantiert mindestens eine Mitarbeiter oder nur einen Mitarbeiter, der überhaupt nicht zu deinem Unternehmen passt oder wo es überhaupt nicht funktioniert. Insofern schon gut, wenn du auf die Kosten achtest, aber der Fortschritt dadurch und durch die Möglichkeiten, um mehr Platz zu haben, ist halt so viel höher als auf den ersten Blick irgendwie mit so ein paar hundert oder ein paar tausend Euro sichtbar. Also ich glaube, das ist sich immer wieder umzurechnen, wie viele bin ich bei meinen Mitarbeitenden genauso kritisch und behalte nur die, die wirklich irgendwie zu mir passen oder habe ich eigentlich im Grunde einen falschen Maßstab, wo ich Geld ausgebe oder wo ich irgendwie warte. Um bei dem Thema gleich zu bleiben, weil ich glaube, das ist noch so schön, nicht handgreiflich, weil es ist greifbar. Ihr habt 2 Bewerbungen und für die gleiche Position. Die eine.
Deinen Posten? Ja.
ich hoffe nicht, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Nein, also egal. Also, ihr habt zwei Bewerbungen und die eine Person sagt, AI-Kenntnisse. Schätze ich mich 8 von 10 ein. Und die andere Person sagt, AI-Kenntnisse 0, 1 von 10, hab da schon mal reingeguckt, aber kann ich mir bestimmt drauf schaffen. Aber der Gehaltsunterschied ist sozusagen, die eine Person will 60.000 Euro haben, die andere Person 50.000 Euro, also die ohne AI-Kenntnisse 50.000 Euro. Glaubt ihr, dass es schon so krasse Unterschiede gibt, dass man sagt, so nee, ich zahl lieber die 10.000 Euro Jahresgehalt mehr und hol mir dann aber jemanden ins Haus, eine Person, die wirklich gesagt hat, AI ist immer in meinem Hinterkopf und ich versuche immer, mich weiter zu optimieren durch AI. Sind wir da schon? Ist das schon so greifbar machbar?
Ja, absolut. Also wenn du mit dem Delta überhaupt zurechtkommst.
Ich dachte, du hast gelacht, weil 10.000 Euro so viel sind, aber du lachst sozusagen eher, weil das so wenig ist.
Also wenn man wirklich, wirklich erfahrene Fachleute, ich meine, ne, ich arbeite in dem technischen Bereich, deswegen habe ich jetzt die Aufgabe sofort sozusagen entweder in Sarik oder halt bei Pinktum gesehen. Und da ist es so, dass einfach das Gehaltsband komplett in einer anderen Liga spielt. Ja, weil man wirklich dort erfahrene Leute, die an solchen Themen gearbeitet haben.
Da hast du natürlich total recht. Ich glaube, als Entwickler kriegt man da auch im Valley eher 0,5 bis 1 Million oder sowas. Das meinte ich gar nicht. Ich meine wirklich so jemanden, der vielleicht, Vertrieb, Produktmanagement. Also ich meine jemanden, eine Person, die eher sagt.
Also ich würde sagen, so außerhalb dieser technischen Domäne, ne, wenn man darüber spricht, dann würde mich mehr interessieren, wie lernbereit ist jemand. Ja, weil ne, wenn du jemanden hast, der sagt, er ist bei 0 oder 1, ist total interessiert, lernbereit, ja, hat sozusagen die
Future Skills. Das kann man schnell
aufholen,
wenn man offen ist.
Absolut.
Schön.
Aber ich glaube schon, dass das es einen Unterschied macht, wenn man jetzt auch vor allem sich tradierte Unternehmen oder sowas anguckt. Und dann kommt mal jemand da rein, der einfach schon eine gewisse Experience hat, ja, der einfach auch eine gewisse Toolchain kennt. Dann kann das schnell zu einer Veränderung kommen, sozusagen aus der Firma selbst raus, aus der Belegschaft, ohne dass das irgendwie von oben herab oder wie auch immer sozusagen einem versucht wird, sozusagen da rein zu pushen. Und dann kann das auf jeden Fall den Wert haben. Aber natürlich geht es immer um Lernbereitschaft.
Okay, verstehe. Du, Jan?
Ja, also ich finde, das ist Alois gut auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, es geht einfach darum, offen für Veränderungen zu sein. Also jemand, der mir sagen würde, ja, ich habe mal ChatGPT 3.5 ausprobiert, das war ja alles Quatsch, was da rauskam, dann würde ich sagen, das war jetzt die falsche Antwort. Du hast völlig recht, das war nicht gut. Aber das war auch Jahr 1. Ja? Und guck dir mal an, was jetzt die neuen Modelle können. Also ich Bei Textmodellen sieht man das so nicht. Aber wenn man halt in den Bereich Bildgenerierung geht, was wir da in 2 Jahren an riesen Fortschritten gemacht haben, das ist der Wahnsinn. Und dieselben Fortschritte machen wir auch in Textbereichen. Das ist da nur nicht so sichtbar, weil Text können wir nicht so schnell erfassen. Das ist, glaube ich, hier wichtiger. Und das Spannende ist aber auch, wir sehen halt vor allen Dingen Leute, die gut beschreiben können, was sie haben wollen, kriegen halt echt gute Ergebnisse. Mhm. Also jemand, der sich gut ausdrücken kann, sagen wir jetzt mal so einfach nur Deutsch oder Englisch, also einfach gut in einer Sprache ist. Das ist ja auch das Tolle, ne? Ich muss ja nicht Englisch oder Deutsch. Ich kann die LLM halt auch in Malaysisch der sagen, was ich will. Und das ist irre, ja? Also wenn jemand sagt so, ich fuchs mich da jetzt rein, der muss technisch null Verständnis haben, aber einfach Sprache und die Bereitschaft haben, ich probiere da mal ein bisschen mit rum. Also ich glaube halt für die Generation, die jetzt sei in der Schule ist, das wird alles verändern.
Sind wir beim Thema Gesellschaft angekommen? Alois, ich glaube, du kümmerst dich auch sehr gerne um diese gesellschaftlichen Themen und den Transfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Was sind wichtige Tugenden, die ich meinen Kindern beibringen muss, damit sie in einer AI-Welt gut klarkommen?
Also ich glaube, so eine Tugend, die sich gar nicht so verändert hat, ist tatsächlich das Thema Neugier. Ja, und möglichst sich den Kopf freizuhalten und sich nicht irgendwo einschotten zu lassen in irgendwelche Denkmuster. Ja, das, was man aber natürlich kennt von sozusagen auch von sich aus, in diese Falle tappt. Ja, sozusagen, dass man sich an irgendwas gewöhnt und das immer wieder so macht, wie man das schon gemacht hat. Ich glaube, eine gewisse Kompetenz, was das Thema angeht, dass man einfach Erfahrung sammelt, ja, weil wir haben, ne, wir sind in einem Jahr, wo ganz viele Wahlen stattfinden auf der ganzen Welt. Wir haben ganz viele manipulative Plattformen draußen, die Meinungsbildung machen und so weiter. Und wenn man da immer nur so komplett blind mit umgeht, dann hätte ich da große Sorgen, dass das in die richtige Richtung geht. Das heißt, dass man da sozusagen, ja, eine gewisse Aufklärung mitmacht und vielleicht auch mal Dinge hinterfragt und sich wirklich sozusagen das vor Augen führt.
Ein schönes aktuelles Beispiel: in den USA ist abgestimmt worden, ob TikTok verbannt werden soll. Und da gab es dann irgendwie ein oder andere Meinung. Ich hatte dann ein ganz spannendes Video drüber gesehen, da hat jemand erzählt, in den USA ist es verboten für Nicht-USA-Menschen oder Unternehmen, ein Medienunternehmen zu betreiben. Ich kann da keine Rundfunklizenz kriegen, keine Fernsehlizenz bekommen, wenn ich nicht irgendwie Amerikaner bin. Und es gibt Ausnahmen, aber die müssen zugestimmt werden und nur bis 25. Also ganz, ist wirklich relativ schwierig und hat man natürlich auch gemacht, um so einen gewissen Schutz zu haben gegen Manipulation oder Propaganda von außen. TikTok erreicht in den USA, glaube ich, inzwischen 170 Millionen Menschen. Und von den 170 Millionen Menschen sagen die Hälfte, sie nutzen TikTok als Nachrichtenkanal. Das heißt, wir haben hier eine komplett ausländische Entity, die irgendwie ein Viertel aller Amerikaner mit Nachrichten versorgt. Und auch noch genau. Und das im Vergleich, die 170 Millionen, im Vergleich, glaube ich, zu nur 83 Millionen Amerikaner, die CNN gucken. Das heißt sozusagen, das ist schon überholt. Und das ist mit ein großer Grund, gerade in dem Wahljahr 2024, warum die USA sagt, hier ist ein riesengroßes Problem, weil hochemotionale Videos gesteuert werden können. Und was viele, glaube ich, auch nicht wissen, TikTok gibt's so in China gar nicht. Die App heißt dort anders und hat einen komplett anderen Algorithmus. Das heißt, in China schützt man die Menschen, die Jugend, whatever, vor den TikTok-Algorithmen. Aber in den USA Vollgas. Und das fand ich nochmal sehr spannend, gerade vor diesem Hintergrund, glaube ich, wie leicht man auch über Bilder, Videos manipulierbar ist, in alle Richtungen, positiv, negativ, und wie einfach es in Zukunft wird, das hast du ja gerade eben noch gesagt, Jan, professionelle, echte Bilder, Videos, Avatare zu bauen, die aussehen, als wäre das gerade wirklich so passiert. Und das ist inzwischen wahrscheinlich bald large scale möglich und großes gesellschaftliches Thema wahrscheinlich.
Also das ist jetzt schon Large Scale im Einsatz. Es ist nicht nur bald möglich, sondern es wird einfach eingesetzt. Es gibt ja auch solche Stickiness-Faktoren auf Plattformen. Ja, die haben nur eine Aufgabe, dich auf der Plattform zu halten. Und entweder durch noch mehr Konsum, ja, egal ob es sozusagen dir etwas bringt oder nicht, Das kann Konsum von Gütern, also Bestellung und alles Mögliche sein, aber natürlich auch Konsum von irgendwelchen Nachrichten, ja, die einen dann Meinung suggerieren können und Sachen verzerrt darstellen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil die Frage ist ja, wem glaube ich eigentlich noch? Ne? Gibt es sowas wie ein Leitmedium, ja, gerade für die Jugend, wo man sagt, okay, wenn es auf, ne, du hattest CNN genannt oder welcher Sender auch immer, ja, dann sagen die schon die Wahrheit. Oder glaube ich am Ende meiner Plattform, die ja auch sehr personalisiert mir sozusagen die Bubble widerspiegelt, die ich auch sehen möchte, ja, um sozusagen noch mehr Abhängigkeit zu schaffen. Und ich glaube, das ist so ein Riesenfaktor, mit dem gerade die Jugend sich sozusagen in diese Welt reingestoßen wird und reingeboren wird. Und da gibt es viele positive, auch viele, viele negative Geschichten.
Ein großer Spagat zwischen mehreren Themen, gerade wenn ich im Unternehmen dafür sorgen muss, dass AI irgendwie zu meinem Wohle oder zum Wohle des Unternehmens der Mitarbeitenden eingesetzt wird. Privat zu Hause muss ich darauf achten, dass alle bei mir zu Hause verstehen, was auf sie zurollt. Und selbst muss man auch noch irgendwie fit bleiben. Wir hatten das Thema das schwarze Loch des Mittelstands genannt, haben so ein bisschen darüber gesprochen, was ihr auf eurer Reise gesehen habt. Wir haben darüber gesprochen, wie man vielleicht auch die ersten Schritte machen kann, um anzufangen zu spielen, so ein Playground zu schaffen und dann auch mutig die eigenen Daten zu verwenden, Jan. Ne, zum Beispiel, indem man das Ganze so abschottet, dass es eben nicht an irgendwelche amerikanischen Server oder so geleitet wird, sondern in einer sicheren Sandbox exklusiv zu nutzen ist. Gibt es noch ein Thema, was man für unsere Folge, was also zu diesem Thema passt, was wir jetzt vergessen haben, was ich unterschlagen habe, wo ihr sagt, das könnte für die Zuhörenden noch wichtig sein?
Also vielleicht noch, weil wir ja in Richtung Fakes und Manipulation ja in die Richtung gegangen sind. Was man sieht, ist, dass es auf der einen Seite diese sozusagen endlose und wahnsinnig enthusiastische Entwicklungswelle gibt. Ja, also man kann kaum schlafen und es passieren ständig neue, wahnsinnig interessante, spannende Sachen aus der technologischen Sicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass viele der Systeme noch überhaupt nicht ausgereift sind. Weder von der Sicherheit, ja, noch von der Intention, noch von der Beherrschbarkeit. Und diesen Spagat, ja, zwischen Innovation und alles geht und vielleicht ist es gar nicht so gut, ja, weil es auch fürs Negative genutzt wird. Das ist mir in den letzten Jahren besonders aufgefallen unter dem Stichwort Responsible und Trustworthy AI. Und das war erst so ein recht schwaches Signal, ja, wo man von NGOs, ja, wo man das auch erwartet hätte. Aber inzwischen auch wirklich von großen Entwickler-Communities, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was Jan angesprochen hatte, Open-Source-Modelle, wo dieses Thema besonders stark aufgegriffen wurde und gesagt wurde, ja, nur weil ich technologisch etwas kann, ja, und nur weil die Systeme immer menschenähnlicher sozusagen Werke vollbringen können, ja, sei es Bilder, Videos produzieren, Texte, heißt es nicht, dass ich das einfach sozusagen ohne Aufsicht, ja, und ohne doppelten Boden, ohne Leitplanken betreiben kann. Und das ist spannend, dass das ufert manchmal in Richtung oder wird besprochen in Richtung Regulatorik. Das, ne, also der European AI Act ist jetzt durch als KI-Gesetz in Europa. Mit natürlich den positiven und negativen Stimmen, was immer mit Regulatorik verbunden ist, aber auch mit vielen Selbstverpflichtungen von Unternehmen, die sagen, uns ist das entsprechend wichtig, die Systeme wirklich dann gut und sauber zu bauen, ja, und entsprechend diese sicheren Playgrounds beispielsweise anzubieten. Und da hat es vor, ich glaube, einer Woche erst ein erstes komplett auf sauberen Daten trainiertes neues Large Language Model gegeben, wo wirklich eine Community sich von vornherein gedacht hat, okay, wir wollen nicht einfach nur Milliarden von Datenpunkten erstmal, ne, häufig illegal scrapen, ja, so wie manche der großen LLM-Anbieter das gemacht haben.
Wo es ja auch gerade vor zwei Wochen so ein Interview gab mit der, war das die CTO von OpenAI, die irgendwie sagte, ja, woher habt ihr eigentlich die Trainingsdaten so für euer Videomodell? Und Absolut. Sie so, das ist so, also könnte
genau,
man.
Genau, kann auch sein. Schon für die Sprachmodelle. Ja. Das sieht man, und das wird gerade momentan richtig stark. Und das ist, finde ich, auch wirklich, wenn man sich diese gesellschaftlichen Komponenten anguckt und auch solche Themen wie Ethik und wertebasierte KI, finde ich das extrem spannend, dass jetzt auch sozusagen die technologische Seite eigentlich in diese Richtung geht und sagt, nein, wir haben mit diesem Riesenwerkzeug auch eine Riesenverantwortung und, ne, wir sind Herr dieser Leitplanken, können das so gestalten, dass das quasi in die richtige Richtung geht. Und das würde ich mir zum Beispiel auch in Richtung dieser ganzen Themen wie Plattformwahlmanipulation und sowas wünschen, dass einfach das Bewusstsein auch geschärft wird, es geht auch anders. So, ne? Und man hat diese Wahl. Ne? Es ist nicht nur OpenAI. Ich glaube, das Thema hatten wir jetzt heute auch schon zu Genüge. Also es gibt Alternativen, es gibt sozusagen gute Softwarepraxis. Ne? Ich meine, ihr macht da genau das richtige Beispiel.
Aber das, ja. Ne, was du gerade erzählst mit diesen sauberen Daten, höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Also ich glaube, hoffentlich bin ich nicht der Einzige, der das zum ersten Mal hört, aber schönes Beispiel und KL3M, auch wichtig. Ja. Wie heißen die?
KL3M.
KL3M. Spannend. Dankeschön. Jan, haben wir was Wichtiges vergessen?
Ich glaube, wir haben alles einmal berührt.
Einmal alles hochgenommen.
Ich glaube, was glaube ich nochmal ganz wichtig ist, ist die Geschwindigkeit der Innovation. Mhm. Also das, du hattest es am Anfang ja gesagt, ich habe das mal ausprobiert und ich habe es mir auch wieder Vorlage gelegt für 12 Monate. Also grundsätzlich finde ich dieses Thema gar nicht, also das Vorgehen gar nicht so schlecht. 12 Monate können vielleicht nur ein weiter Horizont sein. Mhm. Also nur weil etwas jetzt gerade nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es wirklich nicht in 2 Monaten funktioniert. Wir sind hier in ganz anderen Zyklen unterwegs, dass man das nicht einfach abschotten kann. Das wird kommen, am Wochenende, ich glaube am Freitag habe ich ein neues Modell entdeckt, das hieß Sonu, eine Song API. Es hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Also ich hatte auch einen LinkedIn-Post zugemacht, das ist unglaublich. Ich kann mit einem Text-Prompt sagen, hier Christoph Bursek, toller Typ, macht gute Podcasts, mach mir einen Song dazu als R&B Hip Hop oder als Heavy Metal Hard Rock. Und der Song ist so gut, dass der könnte im Radio laufen. Und das sind, ich hab da $10 für bezahlt, ich da kann jetzt 500 Songs machen.
Gottes Willen.
Und das ist wirklich eine unfassbar gute Qualität. Und ich hätte nicht, also ich hätte, hättest mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, das vielleicht in einem Jahr oder einem halben Jahr. Mhm. Aber nein, es ist jetzt da. Ja. So, und jetzt, das heißt, wir sind in einem Jahr weiter, haben wir das mit Musikvideos. Ja. Also es ist, jeder, der Langeweile hat, hier nach dem Podcast, das einmal ausprobieren. Man hat, glaube ich, irgendwie dreimal darf man auch umsonst. Mhm. Es ist unglaublich.
Wir verlinken es in den Episoden-Shownotes. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Appell zu sagen, schreibt euch irgendwie 10 Fragen auf, die ihr an so ein LLM stellen wollt oder an eine Lösung und probiert die vielleicht einmal alle 6 oder 8 Wochen. Und irgendwann werdet ihr merken, so vor 6 Wochen war es noch nicht so gut, aber jetzt scheint es tatsächlich soweit zu sein, jetzt muss ich schon nochmal ein bisschen mehr Mühe da reinlegen. Und ich sehe das, auf YouTube folge ich so einem Kanal, der hat irgendwie so ein Set an 10 Tests oder Fragen, die er halt immer bei allen möglichen Modellen testet und dann daraus so eine Art Benchmarking macht. Und das ist eigentlich total cool, weil das wirklich so zeigt, wie über die Zeit das immer besser wird. Und genau an einer Stelle merkt man, jetzt kann ich es zum Programmierhilfe benutzen, jetzt kann ich es irgendwie als Kundensupporthilfe nutzen. Im Grunde braucht man vielleicht auch sowas für sein eigenes Unternehmen, für seine eigene Industrie und hat dann so eine Art Testkatalog, die man dann regelmäßig abfeuert. Geht schnell und trotzdem hat man einen guten Überblick, ob inzwischen der AI-Markt für mich nutzbarer geworden ist. Toll. Alois Krittel, Jan Andresen, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Auch im Namen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer haben die mir gerade ins Ohr geflüstert, dass ihr hier wart, dass ihr uns erzählt habt und geteilt habt und Tipps gegeben habt vor allen Dingen. Ich glaube, da war einiges dabei, zumindest auch für mich. Und das ist natürlich dann immer besonders schön. Viel Erfolg bei euren Produkten, bei euren Firmen, bei euren Unternehmen, bei euren gemeinsamen Reisen. Vielleicht kommen wir ja das nächste Mal mit. Letztes Mal war es ein bisschen kurzfristig, aber ich hab schon auf Social Media so ein bisschen hinterhergeguckt, was ihr da alles für coole Stationen habt. Und Jan, du hattest ja auch irgendwie, ich habe ein Bild im Kopf, wo du mit einem großen Grinsen so eine Grafikkarte von Nvidia in der Hand hattest. Was hat die gekostet?
Das waren die 8H100.
Mhm. Na klar.
Also ich glaube, das war eine schöne Einfamilienvilla.
Ja, ne?
Also wirklich so, ich glaube, das war vielleicht knapp 7-stellig. Mhm. Also
Materialkosten wahrscheinlich eher geringer. Ja. Aber also das ist ja auch tatsächlich, da ist ja jetzt auch wenig drin, was wirklich teuer ist. Es ist alles Intellectual Property und Entwicklung und
Die haben auch sehr drauf aufgepasst, dass ich mit dem Ding nicht rausrenne.
Wahnsinn. Toll. Also, Ihr beiden, lieben, lieben Dank, dass ihr hier wart. Ich freue mich, fand ich sehr, sehr schön. Hat mir weitergeholfen und ich hoffe, euch zu Hause auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Unsere Insight-Folge von heute, das ist so unser Longform-Format. Das kommt einmal im Monat am letzten Freitag raus. Und falls ihr das im nächsten Monat nicht verpassen wollt, dann drückt doch gerne auf den Abonnieren-Button. Zusätzlich haben wir jeden Montag eine neue Folge online. Da haben wir ein etwas kürzeres Format, meistens dann ein Gast oder eine Gästin und sprechen dann über unterschiedlichste Themen. Wir haben ein ganz toll gefülltes Repertoire an tollen Episoden, die schon live gegangen sind, zum Thema AI, zu allen möglichen anderen Themen. Da empfehle ich euch auf jeden Fall reinzuschauen. Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, bis spätestens zum nächsten Mal. Liebe digitale Grüße von
Jan,
von
Alois
und von Christoph. Tschüss.